Guten Tag zusammen. Danke, dass ich wieder hier sein darf für eine wunderschöne Veranstaltung, die ich damals auch genossen habe. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Satz, den eine Frau, arme Flüchtling, gesagt hat, namens Hagar. Hagar bedeutet eigentlich eine Fremde. Hagar hat wahrscheinlich eine hebräische Bezeichnung bekommen. Sie ist eine Ägypterin gewesen. Sie lebte als eine Sklavin, eine Magddienerin bei Abraham und Sarah. Ist ein Artikel auf Hebräisch. Gar ist Fremdling. Und wahrscheinlich heißt sie die Fremdlinge. Das ist der Name der Frau, die eine Begegnung mit dem wahren, lebendigen Gott von Abraham gehabt hat. Auf der Flucht, nämlich vor Sarah, hat sie eine echte Begegnung mit Gott gehabt. Und ich finde es so wunderbar, wenn ich so die Bibel betrachte und zusammenfassen darf. Ich würde die Bibel einfach in einem Satz zusammenfassen. Und zwar, die Bibel ist die Geschichte des heiligen Gott mit den sündigen Menschen. Das Thema der Bibel ist Jesus Christus. Das Ziel ist seine Verherrlichung und das Heil aller Menschen, die Rettung der Menschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist so die Zusammenfassung der gesamten Schrift, die Bibel. Die Geschichte von Hagar ist nicht einfach so entstanden, weil jemand nur irgendwas Nettes für Hagar geschrieben hat, sondern Hagar hatte eine echte Begegnung mit Gott. Und wenn wir heute den Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, betrachten, werden wir sehen, dass dieser Satz ein fremder Satz bleibt, wenn du ihn nicht persönlich erlebst. Wir sehen auch in der Bibel, dass Namen überhaupt kein Zufall gewesen sind. Namen in der Bibel sind nicht Schall und Rauch. Namen in der Bibel sind Programm. Sie sagen etwas über jemand, aber auch wenn Gott sich mit Namen und Titeln vorstellt, Gott will sich uns vorstellen. Zunächst die Geschichte von Sarah, Hagar und Abraham. Abraham, ein Mann, auf den sich alle Religionen berufen, Islam, Judentum und Christentum. Und ich bin jemand, der nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und habe einiges vom Islam mitbekommen. Auch in der Schule wurde ich geschichtlich über den Islam unterrichtet. Abraham ist ein Vater aller Religionen, so wird er in der Welt genannt. Und Abraham war 75 Jahre alt und war verheiratet mit einer Frau namens Sarah. Der hieß allerdings nicht Abraham, sondern Abram. So wie einige von euch, Abram. Und Sarah hieß nicht Sarah, sondern Sarai. Die beiden hatten eine Magd namens Hagar auf den ich eingegangen bin. Mit 75 Jahren beruft Gott Abraham und sagt ihm, geh aus deinem Land raus, zieh aus, ich will dich segnen, zu einer großen Nation machen. Und daher kommt übrigens der Name Abraham, Vater vieler Nationen. Abraham und Sarai ziehen in einem Land, den sie vorher nicht kannten, namens Kanaan. Dort lebten sie bereits 10 Jahre. Und nach 10 Jahren wurde die Frau von Abraham ungeduldig und wollte unbedingt Gott nachhelfen. Hat sie gedacht, okay, ich bin schon eine alte Dame und du auch. Du bist ja schon bereits 85 Jahre geworden. Wie wäre es, wenn du unsere Dienerin, unsere Magd, einfach zur Frau nimmst und mit ihr uns ein Kind zur Welt bringst. Man identifiziert sich nun mal mit Kindern. So kenne ich das aus meiner Kultur. Man identifiziert sich nicht mit seinem Beruf, nicht mit irgendwas, was er geleistet hat, sondern mit seiner Familie und seinen Kindern. Das ist normal. Und Sarah und Abraham, vermute ich, dass sie immer wieder diesen Kampf hat nach Sarai. Weißt du nicht, dass ich zu alt bin? Woher soll ich dir Kinder holen? Und dachte Sarah, okay, ich habe eine Idee. Du nimmst deine Magd und machst mit ihr uns ein Kind. So eine Art Leihmutter. Diese Geschichte, die finden wir nämlich in 1. Mose Kapitel 16. Hagar wird schwanger, tatsächlich von Abraham. Gott schenkt es, dass sie schwanger wird. Aber in dem Moment, wo sie schwanger wird, merkt sie, sie hat jetzt plötzlich eine Autorität bekommen. Kinder schenken Identität in der Kultur. Sie identifizieren sich über quasi Nachkommen. Und plötzlich merkt sie, ich bin ein bisschen stärker als Sarai geworden. Und somit fing sie an, Sarah zu verachten. Bitte vergibt mir, wenn ich beide Namen einfach so zusammenbringe. Wenn ich von Sarai spreche, meine ich Sarah, aber wir meinen eigentlich Sarah und Abraham. Plötzlich fängt Hagar nämlich Sarah zu verachten. Und Sarah merkt das. Und Sarah fängt an, als eine Chefin sich zu benehmen und unterdrückt Hagar. Hagar hält nicht länger aus, flieht in die Wüste und dort bekommt sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, nicht von Göttern von Ägypten, sondern mit dem lebendigen Gott, der Abraham erschienen ist. Diese Geschichte ist nicht nur für uns als Christen bekannt. Auf Hagar berufen sich nicht nur Christen, sondern auch Muslime. Allerdings ein bisschen mit verdrehter Darstellung. Die Wüste ist eine andere, das ist Arabien. Dabei in Saudi-Arabien, wo der Islam entstanden ist. Und der Engel des Herrn ist ebenso verdrehter Version. Das ist nämlich der Engel Gabriel, der im Islam Jibril genannt wird. Also die Geschichte ist auch für Muslime bekannt, allerdings mit verdrehter Version, sage ich bewusst. Zwei wichtige Dinge werden einfach verdreht, nämlich die Wüste, wo die Geschichte angefangen hat und wo die Geschichte eines Tages enden wird. Sie wird verlinkt. Und der Engel des Herrn, auf den ich später kurz eingehen werde, der hier eindeutig, wenn man die gesamte Schrift nimmt im Alten Testament, Jesus Christus ist, der das Thema der Bibel ist, der eben im Islam als sehr klein geschrieben wird, aber als nur bloß Prophet, der hier aber allerdings nicht nur als Prophet dargestellt wird, sondern viel mehr. Die Geschichte in 1. Mose Kapitel 16 geht weiter. Hagar wird vertrieben und bekommt eine Begegnung mit Gott und die Geschichte geht wie folgt. In Kapitel 16 von 1. Mose: und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarais Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihr Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich weiß nicht, ob das klassisch Frauen ist. wir Männer machen immer was Falsches irgendwie. Es war doch ihre Idee. Aber merkt ihr da? Da läuft was schief aus den Rudern, wenn man nicht auf Gott wartet. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, dein Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihr Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Soweit zum Text. Also wir lesen eine klare Begegnung mit einer Dame, die tatsächlich als eine Dienerin bei Sarah quasi arbeitete und sie war unterwegs in die Wüste. Und die Wüste in der Bibel ist einfach eine trockene Gegend, die immer ein Bild für Versuchung ist. Also mitten in der Wüste findet man in der Regel nichts. Da muss ein Riesenwunder geschehen. Und die Wüste für uns ist ein Bild für diese Welt, in der wir unterwegs sind. In einer Welt, in der wir unterwegs sind und nicht wissen, wo wir hingehen. Hagar floh, aber sie wusste nicht, wohin. Und das ist das Problem. Und mein Thema, das ich heute mitteilen möchte, ist, Gott hat die Kontrolle über deine Lage und deine Verwirrung. Gott behält die Kontrolle. Und Gott schreibt Geschichte mit den Menschen oder schrieb Geschichte mit den Menschen der Bibel. Und heute ist er bereit, mit dir ebenso eine Geschichte zu schreiben. Hagar hatte wahrscheinlich durch Abraham und Sarai von dem lebendigen Gott gehört, aber eine lebendige Beziehung hatte sie bisher noch nicht. Vielleicht wie du, der so viele Geschichten von der Bibel über Gott gehört hat, von den Vätern, Urvätern, von der Gemeinde, durch Predigten, durch Prediger, aber du keine lebendige Beziehung mit Gott noch hast. Und deine Geschichte ist in der Bibel auch. Vielleicht ist es Hagars Geschichte. Hajar heißt das auf Arabisch, haben wir schon gesagt, die Fremde, kommt aus Hijra. Hijra heißt Auszug, fliehen. Auswandern, emigrieren. Also ihr merkt, ihr Name heißt fliehen, Fremde sein. Aber Fremde, wohin denn? Und das ist der Clou der Geschichte. Nämlich, dass Hagar eine Begegnung mit dem lebendigen Gott bekommt Und sie gibt ihm diesen Namen. Du bist der Gott, der mich sieht. Und in Ägypten verehrte man bereits viele Götter und ein Gott war ein Gott Hur. Das bedeutet, das Auge, das beobachtet. Auch in Ägypten war bereits unter den Göttern das Sehen der Götter bekannt. Gott des Auges. Und ebenso als Gott in Psalm 32, Vers 8 folgendes sagte, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dich oder dir raten, mein Auge auf dich richten, wollte Gott einen Schnitt zwischen ihm als lebendigen Gott und der Götter, die sie in Ägypten kennengelernt haben. Und Hagar war eine Ägypterin, sie wusste von dem Gerede, dass es ein Auge gibt, das auf dich schaut, aber sie kannte den lebendigen Gott noch nicht. Sie hatte nur einfach fremde Religionenlehre. Aber plötzlich lernte sie den lebendigen Gott, der einzig wahre Gott von Abraham, der ihr sagte, geh zurück. Und sie sagte, du bist ein Gott, der mich sieht, nicht der uns sieht. Das ist eine ganz persönliche Begegnung, die Hagar hier hat. Und Namen? Namen spielen schon eine Rolle, wie bereits gesagt. Namen sind Programm. Gott stellt sich mit etwa 100 Namen in der Bibel und Titeln vor. Klar gibt es Jahwe, der über alles steht, der ewig Seiende, Unwandelbare. Ja, aber mit etwa 100 Titeln und Namen stellt sich Gott vor. Aber diese Bezeichnung kommt nur einmal in der Bibel und dieser Name oder diese Bezeichnung hat Hagar Gott gegeben. Und übrigens, du bist ein Gott, der mich sieht, ist ein vollständiger Satz. Also mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Gott sieht mich. Genau, ein vollständiger Satz. Gott sieht dich. Gott sieht dich da, wo du jetzt gerade sitzt. Und es geht nicht da um Kontrolle, sondern Gott kennt dein Eingang und Ausgang. Gott weiß, wer du bist. Der kommt zwar einmal in der Bibel vor, aber diese Wahrheit ist durch und durch in der Bibel zu finden. Nämlich zum Beispiel, als das Volk Israel bereits in Ägypten war und 400 Jahre unter Sklaverei war. Das ist auch schon wieder ein Bild für Hagar. 400 Jahre schreit das Volk zu Gott und Gott sagt zu Mose, geh hin und sag dem Volk Folgendes. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und dann, wenn du etwas siehst, was tust du, Herr? Er sagt, und ich habe ihr Geschrei gehört. Ich bin nicht taub. Gott nimmt uns ernst. Gott sieht uns, er hört uns über die, welche Antreiber sie antreiben. Ja, ich kenne ihr Schmerz. Und schaut mal, was Gott tut, wenn er sieht, hört und kennt und sagt, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weiteres Land. Also das ist unser Gott, von ihm wird gesagt, dass er ein Gott, der Gott ist, der sieht. Und das ist die Wahrheit, die wir hier ebenso in der Geschichte von Hagar auch sehen. Gott sieht und Gott identifiziert sich auch und Hagar erkennt, das ist ein Gott, der sieht. Namen. Namen sind wichtig. Namen sagen was über unser Gott. Also das ist nicht irgendeine nette Bezeichnung, die wir hier lesen, sondern sie drückt eine deutliche Wahrheit über Gott aus. Und in der Kultur der Bibel war das nicht ein Zufall. Das kenne ich auch von meiner Kultur. Mein Bruder wurde zum Beispiel im Jahr 69 geboren, als der Abnutzungskrieg zwischen Israel, Ägypten und Syrien war. Und mein Bruder wurde einfach Kampf genannt. Ganz einfach, weil in der Zeit nur gekämpft wurde. Namen wie Kain, von Gott erworben. Noah, Trost oder Ruhe. Abraham, Vater vieler Nationen. Jakob, der später Israel genannt wird, der Kämpfer Gottes oder der mit Gott kämpft. Jesus, der sein Volk rettet. Jeschua. Das sind keine Zufälle. Und ebenso auch diese Bezeichnung, der Name El-Roi. Das kommt von Ra'a, der Gott, der Sehen. Gott sieht dich gerade, wo du bist, was du denkst, woher du gekommen bist. Und damit meine ich nicht von zu Hause oder von der Arbeit, sondern der weiß genau, wo du stehst. Und deswegen möchte ich dir drei Dinge sagen. In diesem Zusammenhang möchte ich dir erstens sagen, Gott sieht dein Ein- und Ausgang. Die Fragen in der Bibel, die Gott immer Menschen stellt, die finde ich enorm interessant. Wie zum Beispiel, Gott stellt Adam eine Frage, Adam, wo bist du? Er meint nicht, ach ja, ich habe dich gar nicht gesehen, der Baum störte gerade. Das meinte Gott gar nicht. Oder die Frage an Eva. Wir betonen immer die Frage an Adam, aber die Frage an Eva war genauso wichtig. Eva, was hast du getan? Die Frage an Kain. Kain, wo ist dein Bruder? Solche Fragen sind sehr wichtig in der Bibel. Und Gott stellt sie bewusst. Und ebenso stellt Hagar hier eine Frage in Vers hier 8. Sagt Gott ebenso und stellt Hagar die Frage, Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Diese Frage halte ich für sehr wichtig. Sie hat nur übrigens, wenn ihr auf dem Text drauf achtet, hat Hagar nur eine Frage beantwortet. Und das ist meine Botschaft an dich bei dem ersten Gedanken. Gott stellt zwei Fragen, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und Hagar hatte nur eine Antwort drauf. Die zweite Antwort hatte sie nicht drauf. Sie sprach nämlich hier eindeutig, ich komme von meiner Herrin, Sarai. Aber sie hat die zweite Frage nicht beantworten können. Und Gott nennt Hagar beim Namen. Sie kommt nur in Vers 1 vor mit Namen und nur hier. Und sonst im Gespräch zwischen Abraham und Sarah, sie kommt nur als eine Magd vor, als eine Dienerin, als eine vielleicht eine Nummer. Und das ist vielleicht, was du denkst von dir. Aber Gott nennt dich bei deinem Namen. Viktor, Alexander, Edward, Olga, Olesia, er nennt dich bei deinem Namen und fragt dich, wo kommst du her? Und diese Frage können wir alle beantworten vielleicht. Aber das Problem ist, da fängt die Krise an, wenn wir nicht wissen, wohin die Reise geht. Und Hagar wusste nicht, wohin. Hagar hatte aufgegeben. Hagar war in der Wüste. Sie sah nur eine trockene Wiese vor sich, also eine trockene Gegend. Nichts außer gelbe Gegend. Wüst und trocken. Und Gott nennt sie bei ihrem Namen, wo kommst du her? Und diese Frage ist nicht, oh, ich wusste gar nicht, dass du da von Abraham und Sarai kommst, sondern die Frage ist viel mehr, wie geht es dir, Hagar? Und die andere Frage, wo gehst du hin? Was willst du jetzt tun, Hagar? Das sind so die Fragen, die Gott stellt. Und Gott möchte Bekenntnis hören. Gott will von uns eindeutig hören, so geht es mir. Mir geht's dreckig, Herr. Mir geht es nicht gut, Herr. Ich weiß, ich komme aus einer Familie, ich arbeite, ich lebe, besser gesagt, ich werde gelebt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wohin die Reise mit mir geht. Ich weiß nicht, wer ich bin. Was soll ich tun? Aber ich möchte dir heute Nachmittag sagen, Gott kennt dein Ein- und Ausgang. Er hat die Lösung für dich. Also, hier stellt Gott bewusst die Frage. Und da möchte ich dir sagen, wenn du verwirrt bist, so wie es Hagar, du weißt nicht, was soll ich tun? Ich stecke gerade in einer Krise. Meine Sünden sind bis hier. Oder du bist ein Christ und weißt gar nicht, was soll ich jetzt tun? Ich bin total überschüttet. Ich bin so verwirrt. Was soll ich tun? Die Geschichte und die Erfahrung mit Gott und das, was uns der Heilige Geist hier gegeben hat, sagt uns, Gott sieht dein Ein, aber auch dein Ausgang. Vielleicht legst du einfach deine Zukunft, Problem, Sorgen, Zustand, Sünden in der Hand des Allmächtigen, der dich gerade sieht. Da möchte ich dich herzlich dazu einladen, dass du das in seine Hand legst. Komm und mach es heute. Er sieht dich und er hört dich. Und Sarai war ja auf der Flucht und wollte sich vor Gott verstecken. Und Gott sagt ihr, Hagar, wo kommst du her? Das Zweite, was ich dir sagen möchte, Gott sieht und hört dein Jammern. Gott sieht nicht nur, sondern er hört. Er hört genau das, was kein Mensch um dich hört. Kein Mensch kennt gerade dein Jammern. Dein Kampf, innerer Kampf im Herzen. Und die Leute denken, alles ist in Ordnung bei dir. Du siehst super aus, du siehst gut aus und kein Mensch weiß, dass du gerade in einer tiefen Krise steckst. Und Hagar floh. Und Hagar konnte nur eine Frage beantworten, aber Gott gab zwei Antworten. Nämlich eine Antwort hieß es, kehre um. Und das ist eine ermahnende Antwort von Gott. Gott sagt, kehre um. Das ist die erste Antwort, die Gott Hagar gibt. Und die zweite Antwort von Gott, obwohl sie nur eine Frage beantwortet hat, die zweite Antwort, die Gott gibt, ist eine Verheißung, als ein Versprechen. Gehe, sagt Gott zu ihr, gehe und ich werde mit dir sein. Geh, denn du wirst schwanger werden und dein Sohn werde ich segnen und den wirst du Ismael. Gott hört. Gott hört. El ist die allgemeine Bezeichnung für Gott. Und alles, was hinzugefügt wird, ist ein Programm. Gott ist so. Und Gott handelt mit mir. Also das Kind, das Hagar geboren wird, wird Ismael genannt. Ismael, denn Gott hört auch dein Jammern. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott gerade auch dein Schluchzen, dein Seufzen hört und dich ernst nimmt? Gott sieht dich, Gott hört dein Jammern. Du bist keine Nummer für Gott. Du bist sein geliebtes Geschöpf. Ob Mann oder Frau, klein oder groß, Syrer oder Deutscher, Plattdeutscher oder Russlanddeutscher, Ukrainer oder Russe, du bist geliebt von Gott. Glaubst du das, dass Gott dich liebt? Er sieht dich, er hört dein Jammern. Komm, sagt Gott, kehre um und ich werde dich segnen. Das ist das Wort Gottes an Hagar und heute an dich persönlich. Sagt uns hier Gott eindeutig, denn Ismael, das erste ungeborene Kind, das direkt von Gott benannt wird, Gott hat auf die Unterdrückung geantwortet. Ismael, der Gott hört, und das Schöne dabei ist, Gott sagt dir, kehre um. Und ich bitte dich jetzt mal, gut zuzuhören. Die Situation hat sich überhaupt nicht geändert. Sie geht zurück, sie wird noch mehr unterdrückt. Aber was hier geschah, ist, dass Hagar inmitten des Geschehens verändert wurde. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Nicht die Situation hat sich an sich verändert, der Familie, sondern Hagar wurde verändert. Sie geht mit einer lebendigen Erfahrung nach Hause zurück. Und sie verlässt sich auf Gottes Wort und geht zurück. Und deshalb sage ich zum Schluss, nicht nur Gott sieht dein Ein- und Ausgang und Gott hört dein Jammern, sondern Gott sieht und handelt in deiner Situation. Und das möchte ich zum Schluss hier sagen. Inmitten einer aussichtslosen Situation bringt Gott die Hoffnung hinein bei Hagar und er spricht zu ihr, dass sie zurückgehen, und Hagar gibt diesen Engel des Herrn, der autoritativ spricht. Er sagt nicht, der Herr hat gesagt, sondern hier eindeutig in Vers 9 zum Beispiel, der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin. Und in Vers 10, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein. Der Engel des Herrn spricht selber, und diese Bezeichnung oder diese Autorität und das, was er für sich, dieser Engel des Herrn, in Anspruch nimmt, kann nur jemand tun, der Gott ist. Und wenn wir glauben, dass dieser Engel des Herrn ist, wenn wir glauben, dass dieser Engel des Herrn Jesus Christus ist, dann glauben wir, dass hier Jesus mit Hagar eine Begegnung hatte, beziehungsweise Hagar eine Begegnung mit Christus hatte. Und die nennen wir die Erscheinung des Sohnes Gottes im Alten Testament. Er sagt auch zum Schluss, ich werde dich segnen, und sie sagt zu ihm, Vers 13, du, also sie spricht mit ihm, du bist der Gott, der mich sieht. Und wisst ihr, wenn ich nur Matthäus 9 lese, da geht Jesus durch die Menge, die arme Menge, und schaut sich die Gegend an und sieht, dass das Volk und die Menge einfach ohne Hirte ist. Und er sagt, er sah die Situation und in ihm bewegten sich alle seine Eingeweide. So heißt das auf Griechisch. Alles, was in ihm war, bewegte sich. Er leidet mit uns. Er leidet mit dir über die Situation, in der du steckst. Deswegen sagt er, kehre um. Und das ist die Situation, in der wir alle steckten. Die Bibel sagt, wir alle waren in dieser Wüste der Welt verloren und Gott kam in Jesus Christus zu uns und starb für uns am Kreuz, damit du heute mit Gott durch Jesus Christus in eine Beziehung treten kannst. Und dann kannst du heute nach Hause gehen und sagen, Herr, ich habe so lange von dir gehört, aber heute habe ich eine lebendige Begegnung mit dir bekommen. Du bist der Gott, der mich kennt, sieht, hört, und du bist der Gott, der mir zur Eile kommt. Kannst du das über Gott sagen? Oder ist das nur alles Theorie, was wir Amen und Halleluja sagen? Das ist der Gott, der Hagar erschienen ist. Ich lade dich heute Nachmittag herzlich dazu ein, dass du ein Gebet sprichst. Herr, wenn du noch nicht eine Entscheidung mit Jesus getroffen hast, dann sag das einfach. Herr, hier bin ich. Ich kehre um. und will dich persönlich kennenlernen. Ich habe heute gehört, dass du mich siehst bei meinem Ein- und Ausgang. Ich habe gehört, dass du mich hörst. Und ich habe gesehen, dass du auch in meiner Situation handelst. Gott hat die Kontrolle über deine Lage. Und wenn du jemand bist, der mit Gott geht, aber momentan hoffnungslos durch die Gegend geht, ich möchte dich trösten. Der Herr, der dich sieht, ist da. Das ist keine alte Geschichte, sie kann deine Geschichte sein. Deswegen lade ich dich herzlich dazu ein. Darf ich mit euch beten? Lass uns bitte aufstehen. Ich bitte dich, dass du einmal eine Minute ruhig wirst. Es geht um dich. Einfach eine ehrliche Frage. Kannst du sagen, mit Überzeugung, du bist ein Gott, der mich sieht? Und dann kannst du auch sagen, du bist mein Gott geworden? Oder ist das so eine fremde Predigt, eine ganz ferne Wahrheit von dir? Ich lade dich ein, dass du ruhig wirst und ich bete dann mit dir. Vielleicht bist du noch auf der Flucht wie Hagar. Fliehst vor der Situation. Gott sagt, ich bin überall. Ich will dir nachgehen. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du der lebendige Gott bist, der nicht nur irgendwann Geschichte mit Menschen geschrieben hat, sondern ich bezeuge und bekenne heute Nachmittag, dass du heute noch Geschichte schreibst. Die hast du mit mir geschrieben und du bist bereit, mit jedem Einzelnen von uns Geschichte zu schreiben. Geh der Person, die Personen nach, die gerade vielleicht noch am Jammern sind, die noch nicht mit dir gehen, und lass sie das Wort hören, kehre um und geh, ich werde dich segnen. Ich bitte dich, Herr. Danke für die Möglichkeit, dein Wort zu verkündigen. Ich bete für einen Segen für jeden Einzelnen hier, Mann und Frau, Jungen und Mädchen, klein und groß, verheiratet, nicht verheiratet, Fremdlinge, nicht Fremdlinge, Herr, du siehst jeden und keiner von ihnen ist dir egal. So bitte ich dich, geh uns nach heute Nachmittag und lass uns dein Name ehren. Durch klare Entscheidungen. Danke dir. Du bist ein Gott, der mich uns sieht. Wir ehren dich. Amen. Amen.